23.11. 0 Uhr.
Tatsächlich.
Und du hast, ich würde jetzt trotzdem mal noch sagen, heute, ich hoffe, das ist für dich in Ordnung, warst du auf dem zweitgrößten Friedhof der Welt.
Europas.
Europas?
Ja, ich glaube, der siebtgrößte der Welt. Was?
Der siebtgrößte, ah ja, so genau, so war es. Der siebtgrößte der Welt und der zweitgrößte Europas. Ja. 4 Haltestationen der S-Bahn.
Straßenbahn.
Straßenbahn hintereinander weg.
Ja.
Gibt es nur für diesen Friedhof.
Ja.
Ja. Wie war es dort? Erzähl mal ein bisschen.
Es war sehr, sehr beeindruckend und irgendwie doch auch schön, auch wenn es ein komisches Wort ist, irgendwie. Es geht um den Wiener Zentralfriedhof, einer der Orte, die wir uns heute in Wien angeschaut haben, an unserem freien Tag hier praktisch. Und ja, es sind 3 Millionen Gräber, also wirklich mehr Menschen als in Wien leben. Und es ging irgendwie schon los, dass man gemerkt hat, das ist irgendwie ein spezieller Ort und auch ein spezieller Umgang mit diesem Thema Tod irgendwie am Eingang. Erstmal ist es sehr, sehr prunkvoll für einen Friedhof. Also es ist eher wie so ein Schlosseingang mit sehr viel Verzierungen, riesigen Toren. Und dahinter ist direkt ein Souvenirshop. Also ein Souvenirshop auf einem Friedhof. Und in diesem Souvenirshop wird ein sehr makaberer Humor gepflegt, würde ich mal sagen. Also so, da gibt es dann so, keine Ahnung, Turnbeutel zu kaufen, auf denen draufsteht, hier liegen sie richtig, oder the place to be if you stop being, und Luftmatratzen in der Form von Särgen. Ja, das war ein bisschen speziell.
Aber war der Turnbeutel nicht der, wo drauf stand, ich turne bis zur Urne?
Es gab mehrere Turnbeutel.
Ah, okay.
Es gab auch Handtücher und alles Mögliche.
Ja.
Ja, Corona-Masken. Also ein Friedhofsshop praktisch. Naja. Und dann haben wir eben eine Art Spaziergang gemacht über diesen Friedhof, auch bei sehr spätherbstlichem Wetter so. Also es war schon etwas dunkel, es war sehr neblig alles und überall wirklich waren diese schwarzen Krähen, wie man sich das vom Friedhof vorstellt. Das Laub lag auf dem Boden, die Bäume waren kahl und ja, es war sehr kalt. Und so sind wir dann über diesen Friedhof spaziert. Und es ist schon ein sehr besonderer Ort, wenn man sich mal überlegt, was man dort alles so gesehen hat. Also wirklich von Gräbern, die wirklich kleine Tempel sind, ja, also so Prunkbauten, die luxuriöser sind als unser Haus, würde ich sagen. ja, über sehr, sehr skurrile Gräber mit noch Witzchen auf dem Grabstein oder im Grabstein eingebauten Barhockern, wo man dann saufen kann, praktisch am Grab. Oder ja, Gräber, auf denen die verstorbenen Personen noch mit ihrem Mercedes gepostet haben. Und also sehr, 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 sehr viele unterschiedliche Umgänge mit diesem Thema. Natürlich auch unzählige, praktisch eigentlich namenslose Grabsteine von berühmten Persönlichkeiten, dazu kommen wir vielleicht noch. Irgendwelche quirligen Skulpturen, moderne Kunst mäßig, schrill, pink. Aber auch Gräber von Babys oder Kindern, die total aufwendig und irgendwie so liebevoll hergerichtet wurden. Und Familie, die dort den 18. Geburtstag gefeiert hat, eines Verstorbenen. Und also so viele verschiedene Facetten des Todes irgendwie auf diesem Friedhof. Und doch, so, ich war nicht bedrückt, als ich wieder rausgekommen bin, würde ich sagen. Natürlich hat man geschluckt bei vielen, was man so gesehen hat. Aber ich würde sagen, ich war eher nachdenklich. Und am Ende war es doch eher ein irgendwie entspannter Spaziergang. Obwohl es dort natürlich auch Dinge gibt, die schrecklich zu sehen sind. So Kriegsgräber oder wenn man sich die Lebensdaten durchliest und da sind dann irgendwie 1- oder 2-Jährige dabei. Das ist, ja, da schluckt man natürlich. Aber ich habe sicherlich auch den Besuch noch nicht ganz verarbeitet. Ich meine, das war vor ein paar Stunden, ne? Das denkt man sicherlich noch auch ein paar Tage noch drüber nach. Aber es war auf jeden Fall, es lohnt sich auf jeden Fall sehr.
Wie erklärst du dir diese Unterschiedlichkeit? Also du hast ja gesagt, und das war tatsächlich auch etwas, was mich so ein bisschen überrascht hat, würde ich sagen. So Bilder auf sehr pompösen Grabsteinen und wenn ich so all die Grabsteine mit großen Bildern nehme, also nicht wo irgendwie das ein Porträt eingraviert war oder so, sondern wo es wirklich um richtig große Bilder ging, ja. Ich will nicht sagen Lebensgröße, aber richtig große Bilder. Und wo auch immer mehrere Utensilien oder so ein gesamtes Setting eine Rolle spielte, dann waren das ja sehr, sehr häufig, so habe ich es zumindest wahrgenommen, Menschen, die wirklich auch mit Statussymbolen irgendwie gezeigt wurden, so als wolle man nochmal zeigen, sie waren erfolgreich. Sie sind jetzt nicht mehr da, aber sie waren erfolgreich oder so. Wie würdest du das für dich so einordnen oder hast du da für dich eine Erklärung?
Naja, schau dir die Pyramiden an, ne? Die sind ja genau das. Grabmäler, also es scheint etwas zutiefst Menschliches zu sein, weil es älter ist als so ziemlich alles andere. Also schon vor Tausenden von Jahren war es den Menschen wichtig, praktisch bis weit über den Tod hinaus eine Art Statussymbol zu zeigen oder praktisch etwas zu haben, was von ihnen zeugt. Und ja, wie gesagt, damals war es dann die politische Macht irgendwie, die diese riesigen Grabmäler für die Pharaonen dann beispielsweise ausstrahlen sollten oder die Mausoleen von irgendwelchen HerrscherInnen. Und das scheint also ein sehr, sehr menschliches Bedürfnis zu sein. Und ich muss sagen, im ganz Entfernten kann ich das irgendwie sogar ein bisschen persönlich nachempfinden. Also mir liegt es sicherlich völlig fern, für mich einen Grabstein zu designen, wo ich neben einem Mercedes pose. Da sehe ich mich eher nicht. Aber
ich dich ehrlich gesagt auch nicht, aber
aber
belassen wir es dabei.
Praktisch dieser Gedanke, das, was mir wichtig gewesen ist irgendwie im Leben, und für viele ist das eben irgendwie persönlicher Erfolg, auch materieller Erfolg, so messen viele Menschen eben Erfolg, das ist definitiv ein Fakt. Und dass praktisch etwas von einem bleibt, was einem wichtig ist, das kann ich sehr gut verstehen. Also auch ich würde nicht davon sprechen, dass ich mir ein Denkmal setzen möchte, aber ich möchte natürlich etwas, ich möchte, dass etwas von mir überdauert. Ich möchte, dass ich der Menschheit etwas hinterlasse, etwas Positives, dass ich praktisch der Welt ein bisschen meinen Stempel aufdrücke in der Zeit, die ich hier so habe. Das finde ich, also davon bin ich auch nicht frei und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr menschliches Bedürfnis.
Und gibt es da schon konkrete Vorstellungen, wenn wir schon dabei sind, deinen Grabstein zu besprechen?
Ja. Nee, also mir ist auch nicht so wichtig, dass das jetzt auf meinem Grabstein alles dokumentiert ist, was ich gemacht habe, sondern ich will, also mir reicht es, wenn es erledigt
so ein,
ist.
So ein Pylon ist das dann, so ein riesig hohes Ding, so mit einer Bulletlist, wo alles drauf
ist. Ja, mir reicht es, wenn ich die Dinge einfach, wenn ich die Jobs erledige, so.
Ja.
Und ich lege nicht so viel Wert drauf, dass das irgendwie mit meinem Namen verbunden ist. Aber ich meine, ich möchte schon, dass die Welt, also dass ich die Welt irgendwie besser verlasse, als ich sie. Also alles andere wäre unbefriedigend, ne? Praktisch so, wenn man das Gefühl hat, so unvollendeter Dinge zu gehen.
Aber wie schafft man die Gratwanderung zwischen dem Irrsinn, dass man sich ja. Unterm Strich ist man ja doch eigentlich ein relativ kleines Licht.
Weiß nicht. Also ich meine, wir waren heute am Grab von Ludwig Boltzmann. Ich würde schon sagen, Ludwig Boltzmann war eine Person letztlich wie du und ich. Er hatte dieselbe Anzahl an Stunden und wahrscheinlich teilweise deutlich schlechtere Voraussetzungen als wir. Und ich würde sagen, Ludwig Boltzmann
ist kein
kleines Licht. Der hat die Welt ziemlich verändert.
Wann hat er denn gelebt?
Ist gestorben 1906, also Anfang des 20. Jahrhunderts ist er gestorben, relativ jung, also die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts hat er gelebt und gewirkt.
Was heißt relativ jung?
50er, also okay. Ist nicht so alt geworden.
Also bin ich für dich auch noch jung?
relativ jung, um relativ zu sterben. Du bist schon ein bisschen jung zum Sterben, würde ich sagen, ja.
Okay.
Ja, ist ein großer Physiker, der hat die Welt, würde ich sagen, schon verändert. Sehr. Und deswegen...
Magst du ein bisschen über ihn erzählen, weil...
Ja. Also, ich wollte unbedingt an seinen Grabstein heute, der ist hier in Wien begraben. Und das ist ein Physiker, der, ich würde sagen, einer der wichtigsten Physiker des 19. Jahrhunderts vermutlich. Also wirklich einer der ganz, ganz, ganz großen Namen. Und er hat sich letztlich damit beschäftigt, wie in Gasen beispielsweise aus der Bewegung, praktisch den Stößen von einzelnen Atomen, so makroskopische Eigenschaften wie Temperatur, Druck, Entropie werden. Also die Brücke gebaut praktisch von, okay, da bewegen sich auf dem mikroskopischen Level Atome zu, wir messen sowas wie eine Temperatur. Wie hängt das eigentlich zusammen? Und sein ganz, ganz, ganz großer Gedankenschritt, der auch revolutionär war, war eben, dass er gesagt hat, dass die Entropie zunimmt, also dass die Dinge immer ungeordneter werden um uns herum praktisch, dass wenn du ein Tropfen Farbe in ein Wasserglas tropfen lässt, ja, dann wird die Farbe sich verteilen und es wird sich ausbreiten. Du wirst nie beobachten, dass ein praktisch in Wasser gelöster Farbtropfen wieder zu einem Tropfen sich zusammenfindet. Das wirst du nie beobachten. So, warum nicht? Warum zerdeppern praktisch Gläser, wenn sie auf den Boden fallen, aber du wirst nie das Gegenteil beobachten. Obwohl beide Prozesse physikalisch möglich sind. Es ist physikalisch möglich, dass sich ein zerdeppertes Glas...
Ein Haufen Scherben automatisch in die Luft springt und sich zusammensetzt.
Richtig, es gibt kein physikalisches Gesetz, kein Naturgesetz, welches das verbietet. Und trotzdem beobachten wir es nicht. Das ist das, was Boltzmann versucht hat zu erklären. Und er hat gesagt, ja, das liegt einfach daran, dass ungeordnete Zustände wahrscheinlicher sind als geordnete Zustände. Und das ist deswegen ein statistischer Prozess. Das ist kein Naturgesetz, sondern Unordnung ist einfach viel, viel, viel wahrscheinlicher als Ordnung. Und deswegen
versuchst du gerade den Zustand deines WG-Zimmers zu rechtfertigen.
Das ist tatsächlich auch ein Grund, warum Müll machen so einfach ist und Aufräumen so schwierig. Es gibt einfach viel, viel mehr Zustände, in denen ein Zimmer ungeordnet ist, aber es gibt nur einen Zustand, in dem es geordnet ist.
Also es ist eigentlich ein rein statistisches Problem.
Es ist ein statistisches Problem. Okay. Und du hast ja auch gesehen, auf seinem Grabstein war die Formel eingraviert. S ist gleich K log W. Und die hat er persönlich nie so formuliert, aber das ist praktisch sein Lebenswerk so ein bisschen. Ja, S ist die Entropie, also praktisch ein Maß für die Unordnung. Und K ist die Boltzmann-Konstante, die ist nach ihm benannt, weil die eben das Verhältnis zwischen dieser Wahrscheinlichkeit und dieser Unordnung wiedergibt. Und W ist eben die Wahrscheinlichkeit, die thermodynamische Wahrscheinlichkeit eines Zustandes. Und da, an dieser Formel sieht man eben, dass man praktisch die Unordnung oder die Entropie eines Zustands identifizieren kann mit der Wahrscheinlichkeit dieses Zustands. Und das ist dieser revolutionäre Gedanke, den er hatte. Er hat auch noch ganz, ganz viel anderes gemacht. Er hat in der Thermodynamik viel gemacht. Das Stefan-Boltzmann-Gesetz beschreibt die Strahlungsabgabe von Körpern. Ist ganz, ganz wichtig in der Klimaphysik. Ja, wenn ich bei Fridays for Future in Köln die wissenschaftliche Vorträge oder so gehalten habe, dann geht es eigentlich immer los mit dem Stefan-Boltzmann-Gesetz, weil das eben, damit kann man den Strahlungshaushalt der Erde berechnen und eine Formel praktisch für die Planetentemperatur aufstellen. Also wirklich ein ganz, ganz wichtiger Mensch, dem wir viel zu verdanken haben, so als Menschheit. Unter anderem, wie gesagt, eben das Verständnis von Entropie, das Verständnis von Thermodynamik ein Stück weit und auch, wie gesagt, Teile der Klimaphysik und das Verständnis des Weltklimas. Und deswegen, ich finde, würde sagen, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir nicht unbedingt kleine Lichter sind. Und ich denke, darüber haben wir ja schon etliche Male gesprochen im Podcast, dass ich mir auch zutraue, durchaus mehr zu sein als ein kleines Licht.
Okay. Die Daumen sind gedrückt, die Daumen sind gedrückt. Ja. Wir kamen über den Friedhof heute, den wir heute besucht haben und der tatsächlich ja auch eine Vielzahl an Szenerien insgesamt bot, auch als es dann später dunkler wurde und so. Also es war schon sehr, sehr besonders. Wie hast du denn den Umgang oder die Situation des jüdischen Friedhofs insgesamt wahrgenommen?
Es ist ja, also die praktisch Traditionen und die Regeln, sag ich mal, nach denen so Gedenken und Trauer funktioniert, sind ja sehr unterschiedlich so von Religion zu Religion. Und es ist ja so ein überkonfessioneller Friedhof. Also
was haben wir heute alles gesehen? Kann man das grob einordnen? Ja,
wir haben muslimische, jüdische, christliche, buddhistische Gräber gesehen, die auch alle so ein bisschen praktisch ihren eigenen Bereich haben. Bei dem jüdischen Friedhof natürlich die hebräischen Grabinschriften fallen auf. Insgesamt keine pompösen Gräber in der Regel. Also
nee,
nicht
stimmt.
Diese riesigen eher Tempel.
Zurückhaltend eher.
Zurückhaltender. Und auch insgesamt deutlich mehr irgendwie und enger. Also es ist irgendwie...
Wenn man platztechnisch auch einfach
ja, es sind,
dran geht.
Es ist wirklich... In diesem Bereich reiht sich wirklich praktisch Grabstein an Grabstein und viele davon sehen auch irgendwie ähnlich aus und sind wirklich einfach praktisch Steine mit einer Inschrift, mit Text irgendwie. Genau. Während ja, an anderen Stellen man eben auch, hat man teilweise Flaggen gesehen oder eben sehr viele Grabbeigaben oder ja, oder eben diese, ein Grab hatte LED-Lichter, so, das ist schon, ja.
Unter dem Vorbau,
ja,
den
genau.
Das Grab hatte.
Genau.
Ja, Irrsinn.
Ja, ich
ja,
kenne mich
Wahnsinn.
Nicht im Detail mit den, so mit den praktisch Totenkulten der verschiedenen Religionen aus, aber man hat doch deutliche Unterschiede, konnte man sehen.
Es ergaben sich halt daraus diese wirklich, obwohl auf einem Gelände war es, weil es natürlich riesig ist, aber so dieses komplett unterschiedliche, wenn du dann von diesen komplett wirklich Tempeln, muss man ja sagen. Ich meine, da waren ja Dinge dabei, die haben Marmorsitzgelegenheiten mit eingebaut in dieses Gesamtkunstwerk. Ja. Viele verschiedenste Verzierungen, oftmals auch mit frischen Blumenkränzen versehen. Obwohl man am Datum jetzt nicht unbedingt irgendwelche Jubiläen oder so absehen konnte oder so. Also das war teilweise
Gräber aus dem 19. Jahrhundert, wo auch Kerzen brannten. So. Also das kann,
ja
nicht so lange her sein, dass dort jemand gewesen ist dann.
Nein, also das fand ich spektakulär. Und ich hatte, wenn ich das richtig gelesen habe, war es wohl auf dem, und das hatte mich zusätzlich beeindruckt, auch der Gehweg ist ja zum Teil dann irgendwie, war der ja nicht gepflastert, aber so mit so Kies so ein bisschen versehen. Und zum Teil war es aber ja mehr wie so ein bisschen so eine zugewachsene eine Wiese, als würdest du durch so einen Feldweg gehen.
Ja, das war
gehen.
Vor allem beim jüdischen Friedhof.
Genau. Ja. Und da ist es, glaube ich, so, da dürfen Grabsteine auch nicht gerichtet werden. Ist das richtig?
So habe ich das auch verstanden.
Ja. Und dadurch ergab sich natürlich auch so ein Bild, das war sehr, 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 sehr beeindruckend. Ich sehe es so wie du, verarbeitet habe ich das noch nicht. Das ist, glaube ich, etwas, was sehr, sehr lange nachhallen wird. Und das nicht durch die Kälte. Ja. Es war ja richtig kalt. Ich glaube, das hat zusätzlich so diesen Gesamteindruck verstärkt. Aber das war schon sehr bewegend, diesen unterschiedlichen Umgang zu sehen.
Ja.
Und auch gleichzeitig dieses... keine Betrübnis zu spüren oder so in der Form. Ich habe mich halt natürlich gefragt, du weißt halt natürlich schon, okay, hier liegen 3 Millionen Menschen, aber du hast erstmal trotzdem nicht einen einzigen direkt persönlichen Bezug zu irgendjemandem, wo du sagst, den liebst du oder so. Ja. Das macht natürlich vielleicht schon nochmal in dem Thema einen grundsätzlichen Umgang.
Ja.
Aber ich war ja auch vorher schon auf Friedhöfen, wo ich niemanden kannte. Und das war immer dann eher bedrückend, hätte ich gesagt.
Und insgesamt es ist halt interessant, weil es sich sehr stark unterschieden hat von meiner sonstigen, also von meinem eigentlichen Verhältnis zum Thema Tod. Also
wie ist denn dein eigentliches Verhältnis zum Thema Tod?
Ja, es ist schon von starker Angst geprägt. Also die Angst vor dem Tod spielt schon eine große Rolle für mich irgendwie und prägt mich auch ein Stück weit. Auch im Alltag so. Also viele meiner Albträume hängen zusammen mit dem Tod von vielen Menschen, nicht nur von unbedingt geliebten Menschen oder mir selbst, sondern insgesamt mit dem Gedanken eben, dass viele, viele Menschen sterben könnten. Die Corona-Pandemie war eine ganz schlimme Zeit für mich, einfach weil ich wusste, wie viele Menschen sterben diese Bilder von den sich stauenden Leichenwägen in Bergamo, die werden mir nie wieder aus dem Kopf gehen. Und insgesamt, der Tod ist einfach eine, ich bin ja ein Freund von Selbstbestimmung, und der Tod ist einfach eine riesige Kränkung der Selbstbestimmung. Weil,
das hast du sehr schön gesagt.
Der passiert halt einfach völlig fremdbestimmt und schert sich nicht um Konsens oder ähnliches. Und das ist extrem extrem kränkend und beängstigend. Also ich merke insgesamt, dass viele Menschen eine deutlich andere Herangehensweise daran haben. Ich merke insgesamt, dass viele Menschen den Tod auch irgendwie ein bisschen romantisieren. Ich merke, dass kaum ein Mensch, den ich kenne, den Wunsch nach Unsterblichkeit hegt, zum Beispiel. Also alle sagen irgendwie, ja, ich würde schon oder würde schon gerne alt werden, aber irgendwann ist auch mal gut. Ich persönlich würde gerne für immer leben. Also ich konnte dieser oder kann auch dieser praktisch Romantisierung des Todes nach dem Motto gehört dazu. Damit konnte ich nie viel anfangen. Natürlich gehört es dazu, aber das macht es ja, also macht's ja nicht besser. So. Es ist trotzdem für mich etwas rein Negatives. Und ich, also ich habe...
Naja, aber es kommt ja schon ein bisschen aufs Setting an, ne? Also wenn du zum Beispiel weißt, okay, du lebst ewig.
Ja.
Aber du bist halt der Einzige aus irgendeinem Grund, keine Ahnung.
Ja.
Dann siehst du ja immer und immer wieder all deine Lieben sterben.
Ja.
Das ist ja eine Riesenbelastung.
Es ist eine Riesenbelastung, aber ich...
Die sich auch im Rahmen der Abwägungsprozesse irgendwie so aufwiegt?
Ich würde mir aber zutrauen, damit zu leben. Ich bin mir sicher, nachdem du das 10-mal erlebt hast, so hart es klingt, gehört es vielleicht für dich dazu. Ja, also deswegen fand ich es sehr spannend. Und das, es war ja keine irgendwie, ich sag mal so in Anführungszeichen kitschige Romantisierung des Todes irgendwie, sondern es war, ich hatte den Eindruck, es war irgendwie, also den Eindruck, den ich dort heute hatte, war eine aufrichtige, also ein, irgendwie ein ich hatte fast ein geklärtes Verhältnis irgendwie dazu.
Okay.
Und das ist, also es ist sehr anders als mein persönliches, und deswegen hat mich das sehr zum Nachdenken gebracht. Ja.
Ja, trinken wir noch einen Schluck von unserer leckeren Morelli-Himbeerschorle. Ist doch Himbeer, ne? Ja, Himbeerschorle. Heute mal ausnahmsweise kein Malzbier. Prost. Ja. Denn wir sind in Wien. Wir sind also nicht nur mal eben kurz für einen Friedhofsbesuch hierher gekommen, sondern wir sind auf Einladung der Rapid Ultras hier, um den Film zu begleiten. Und im Zuge dessen hat sich der Alex von den Ultras angeboten und gesagt, Mensch, ich würde euch gern ein bisschen was von Wien zeigen. Und da war unter anderem der Zentralfriedhof dabei. Und wir waren zuvor noch, beziehungsweise nicht zuvor, im Anschluss. Im Anschluss waren wir auf einem großen Rad. Was für dein Papsi
mit Hülle.
Was für deinen Papsi natürlich immer ein absolutes Highlight ist. Wo waren wir da genau? Was haben wir da gemacht? Und wie cool oder uncool war das?
Also eigentlich, ich habe gestern, das ist ein anderer Teil der Reise, zu der wir, über die wir in der nächsten Folge wahrscheinlich dann sprechen. Aber ich habe dort eine Attrappe oder ein Miniaturmodell eines Riesenrads gesehen. Und mir ist das sofort ins Auge gefallen. Ich habe den Alex gefragt, was ist das denn? Dann hat er mir eben erklärt, ja, das ist ein Nachbau von dem großen Riesenrad im Prater. Dann meinte ich, ja, damit will ich unbedingt fahren. Und dann hat er gesagt, okay, machen wir. Und eben heute, dann nach unserem Besuch auf dem Zentralfriedhof, nachdem wir dort noch in der Konditorei waren und ich veganes Maroni-Herz hatte, sind wir dann eben zum Prater gefahren mit der Bahn. Und ja, wir sind dort dann mit der S-Bahn rausgekommen und es war sofort, es ist mitten in der Stadt praktisch ein riesiger, aber dauerhaft geöffneter Park sozusagen mit ganz, ganz vielen Fahrgeschäften und Buden und Achterbahn, überall leuchten LEDs in den buntesten Farben. Also es ist sehr overstimulating, würde ich sagen, aber es ist eine extrem krasse Kulisse, wenn man dort so reinkommt. Und es ist ja auch noch Winter, es ist Weihnachtsmarkt. diese ganzen Lichter von allen möglichen Ecken und Enden und Schnee und dann diese Läden und dieses riesige Riesenrad, das auch beleuchtet ist, das ist schon ein Anblick, also man weiß gar nicht, wo man hingucken soll irgendwie. Und dann ging es eben zu diesem großen Riesenrad. Ich habe ein Faible für Riesenräder, hatte ich schon immer. Ich bin in London mal mit dem Riesenrad gefahren, mit meinen Großeltern und seitdem, ja, als wir in München gewohnt haben, Oktoberfest. Also ich mochte Riesenräder irgendwie schon immer. Und besonders den Ausblick eben von ganz oben. Und auf der anderen Seite der Prater natürlich auch sehr, eben eine sehr überfordernde Umgebung, eben nicht nur wegen der bunten Lichter und Geräusche, sondern auch wegen der ganz, ganz vielen Menschen. Und natürlich waren auch sehr, sehr viele Menschen beim Riesenrad, deswegen dachte ich mir schon, schwierig, bis es dann nicht nur so war, dass irgendwie Alex mit dem Wärter bei dem Riesenrad kurz ein Wort gewechselt hat und wir dann durch die an der Menschenmenge und an der Schlange vorbei gehen durften und praktisch zu einem Sondereingang geführt wurden, sondern es kam dann auch noch eine Gondel. Also es waren echt so, das sind große Gondeln, wo bestimmt so 20 Menschen oder so reinpassen, mit Sitzen und allem Möglichen. Und dann kam eben so eine große Gondel und die Tür ging auf und es war unsere Privatgondel, so für uns allein, mit Tischen. Und es wurden noch gefragt, ob wir noch was trinken wollen in der Gondel. Und ich dachte mir so, what the fuck, okay. Und ja, das hatte natürlich einen großen Vorteil, ich konnte meine Maske absetzen und konnte die Fahrt wirklich komplett genießen. Und dann, ja, fährt dieses Riesenrad eben und es hält immer an, weil immer wenn eine Gondel unten ist, steigen dort Menschen ein und aus. Das heißt, man hat praktisch ganz viel Zeit. Und so ging es dann Stück für Stück immer weiter nach oben. Und Alex hat uns praktisch dann gezeigt, was wir in allen Richtungen, allen möglichen Richtungen so sehen können. Und es ist halt wirklich ein wahnsinnig beeindruckender Anblick von oben auf diesen bunt beleuchteten Prater. Aber auch, man kann auch in die andere Richtung bis zu den Hochhäusern auf der anderen Seite der Donau gucken. Also man hat wirklich einen Blick über die ganze Stadt und es war eben schon dunkel. Also das war wirklich toll. Das ist ein so, also so eine private Gondel im Riesenrad am Prater, das vergisst man nicht so schnell.
Wobei ich den Alex in Schutz nehmen will, weil das dann so klingt, so, der hat dann kurz mit dem Wärter zwei Worte gewechselt und dann konnten wir da durch, nicht, ja. dass man denkt, der hat dem gedroht oder irgendwie sowas in irgendeiner Art und Weise. Ich glaube, du hast das ja gestern schon angedeutet mit dem Rad und ich glaube, dass Alex dann in der Zwischenzeit sich darum gekümmert hat, dass dort vor Ort alles geklärt wird, was zu klären ist. Das hat er organisiert und dann final nur noch abstimmen müssen das insgesamt. Das war ja nicht das Einzige, was gut geklappt hat. Ja. Also ich habe ja selber oft mit organisatorischen Dingen zu tun und wir waren ja jetzt auch zusammen schon auf sehr, 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 sehr vielen Veranstaltungen, wo unterschiedlichste Dinge entweder von uns vorher abzustimmen waren mit jemandem gemeinsam oder auch wo wir eingeladen waren, wo Dinge mit uns abgestimmt wurden. Und ich glaube, ich habe so ein Maß an gastgeberischer Detailliebe noch nie in meinem Leben erlebt.
Nein, das stimmt.
Das muss man mal gnadenlos festhalten. Und um das vielleicht auch gleich festzuhalten, weil es ja immer sehr, 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 sehr häufig dann immer so, was heißt sehr, sehr häufig, nicht unbedingt häufig bei unseren Hörern, aber es ist ja durchaus immer Thema, Fußballfans und so weiter. Wir sprechen von den Ultras Rapid, die uns irgendwo eingeladen haben und die dort dieses Maß an, hängt natürlich viel am Alex dran, das ist schon klar, aber das ist schon wirklich, das ist herausragend. Das habe ich so noch nicht erlebt. Also, dass sich man sich so auch im Detail mit deinen Bedürfnissen, wir hatten eine eigene Kinoreihe zur Sicherheit, um dort flexibel zu sein. Hier auf dem Hotelzimmer waren FFP2-Masken hinterlegt. Also es ist
Getränke, alle in Glasflaschen,
regionales Obst aus Österreich.
Ja, es wurde wirklich bei dem Obst, das in unser Hotelzimmer gelegt wurde darauf geachtet, dass es keine langen Transportwege hat und vegane Süßigkeiten aus Wien und also es ist wirklich unglaublich.
Ja, wirklich ganz, 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 ganz großartig. Und dann noch so eine tolle Stadt wie Wien gezeigt bekommen zu können von jemandem, der dann auch ganz, ganz viel ja auch zu erzählen hatte, ganz, ganz viel unterhaltsam und auch immer so die Sachen wusste, das könnte etwas sein, was Jason interessiert. Ja. Das war schon sehr, sehr schön anzusehen, auch zu sehen, welche enorme Freude du hattest und mich hat's dann besonders happy gemacht, als du vorhin mit der Mami telefoniert hast, weil wir ja auch noch gar nicht zum Sprechen kamen. Wie fandest du den Tag, weil wir so geflasht sind? Aber als du dann vorhin mit Mami gesprochen hast, gesagt hast, das war so vermutlich einer der schönsten Tage seit sehr, 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 sehr langer Zeit. Das ging schon runter und ich muss sagen, das ging mir ähnlich. Ja, also die Tage jetzt vor der Wienfahrt oder ich sag mal bis zu dem Moment, wo wir uns in München getroffen haben, stand ich davor ein wenig unter Vollstrom und das nicht über eine kurze Zeit. Von daher hat das jetzt nochmal so dieses Durchatmen Wochenende Samstag Sonntag hier in Wien. Das hat jetzt schon richtig gut getan.
Vor allem, ich
weiß
obwohl
ja morgen noch ein bisschen Zeit ist, wo wir sicherlich was erleben werden.
Ja, es ist eben auch ein bisschen dieser Kontrast. Ich meine, ich weiß ja auch, nach dem Spiel bei Rapid morgen Abend steige ich in den Nachtzug, komme morgens früh in Zürich an, bin dann bis 18 Uhr im Labor und dann beginnen nochmal 4 Wochen bis zur Prüfungsphase, in denen ich wirklich extrem tief in der Scheiße stehe, weil ich durch viele Dinge, die ich halt nebenbei gemacht habe, total zurückhänge und auch jetzt am Wochenende, das muss man sich, ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, so, aber 3 Tage an der ETH einfach mal gar nichts machen, das ist eigentlich ein Luxus, den nimmt man sich so selten. Und deswegen, also ich weiß jetzt eigentlich auch schon, es beginnen jetzt wieder auch extrem, extrem schwierige Wochen, aber gerade deswegen ist dieses Wochenende irgendwie so, es macht es irgendwie noch ein bisschen schöner, weil man es, ich kann es eben sehr wertschätzen irgendwie auch.
Ja.
Ich würde schon sagen, es ist auf eine ganz komische Weise, ist es eigentlich die einzige Art, auf die ich entspannen kann, auch wenn man von außen.
Das hast du ja schon mal.
Das ist heute kein entspannter Tag. Also wir waren die ganze Zeit unterwegs, die ganze Zeit ist was passiert, die ganze Zeit kamen neue Eindrücke. Man würde es objektiv nicht als entspannend betrachten. Und ich musste zugeben, ich musste mich auch gleich erstmal eine halbe Stunde mit abgedunkelten Augen hier hinlegen, weil ich eben wirklich sehr, sehr viel gesehen und gehört und gerochen habe heute. Aber nichtsdestotrotz, wie ich es gesagt habe, es war echt einer der schönsten Tage seit langem.
Ja, was mich riesig happy macht und was ich auch dem Alex sicherlich nochmal mitgeben werde, der ja wirklich, und das hat mir immer fast so ein bisschen leid getan, dass der so unter Strom stand eigentlich rund um die Uhr, alles zu managen, was so zu managen ist, da vielleicht wenig Zeit hatte, selber auch mal so ein bisschen runterzukommen. Mhm. Ja, außer vielleicht heute da so am Friedhof. Da war es schon deutlich, deutlich entspannter wieder, ja. Ja. Ja, Wahnsinn. Vorm Prater waren wir auch noch unterwegs und waren im Museum von Rapid. Auch mit der sehr guten Situation, dass wir auf dem Samstag dort waren, bevor das ganze Ding offen hatte. Erzähl mal, wie war es dort? Was hat dich dort beeindruckt? Was hat dir gefallen? Was ist so in Erinnerung geblieben oder noch im Verarbeitungsprozess?
Ja, also wir haben ja praktisch eine private Stadionführung so bekommen, auch durch die Kabinen und die Kurve selbst und durchs Innere des Stadions und eben auch durch das Museum. Und mir sind natürlich einige Geschichten und Informationen in Erinnerung geblieben, die ich so bei den Vereinen gelernt bekommen habe. Überhaupt, wenn man mit der U-Bahn zum Stadion fährt und man läuft diesem Stadion entgegen, dann sieht man erstmal eine riesige Röhre. Also die ist wirklich extrem, extrem groß, praktisch am Eingang des Stadions. Und diese Röhre, ne, von vorne praktisch ein Kreis, dieser Kreis ist das Rapid-Logo. Und angeblich, sie haben wohl keine Bestätigung, aber sie konnten bis jetzt kein größeres finden, ist das größte Vereinswappen praktisch der Welt. Mhm. Dort von Rapid am Eingang dieser Röhre. Und wenn man dann in das Stadion hineingeht und dann praktisch weiter durchs Museum, dann findet man dort eben ja, wie in so einem Vereinsmuseum immer. Man findet praktisch ganz viele Geschichten über den Verein und Exponate, Ausstellungsstücke, also Pokale, die man gewonnen hat, Gastgeschenke etc. Und ja, es gibt eben wieder ein paar sehr, sehr coole Geschichten, die mir besonders in Erinnerung geblieben sind, wie eben zum Beispiel die Geschichte, die hinter den Vereinsfarben rot, nicht rot, sondern, also rot ist auch, aber hinter den Vereinsfarben grün, weiß, grün, das ist ja praktisch dieses grün, weiß, grün gestreifte, ist ja ein Teil der Vereinsfarben unter anderem. Und das hat mir natürlich besonders gefallen, dass dahinter eine Straßenbahngeschichte steckt. Nämlich war es ja so, dass als Österreich Teil der Doppelmonarchie war die Analphabetisierungsrate, beziehungsweise die Alphabetisierungsrate war extrem gering. Bis zu 30% praktisch der Menschen waren Analphabeten, konnten dementsprechend nicht lesen. Und deswegen waren die Straßenbahnen, das hat man dort gelesen und wurde uns auch erzählt, waren eben nicht nummeriert oder benannt, sondern die hatten praktisch so Farbmuster als Erkennung. Und die Bahn, die eben zum Stadion gefahren ist, die 49, müsste die 49 gewesen sein, die hatte eben als Symbol praktisch das Grün, Weiß, Grün, Gestreifte. Und dementsprechend Grün, Weiß, Grün. Dann ganz früh zu dem Zeitpunkt, wo gestreifte Trikots auch die absolute Ausnahme waren, waren dann eben die Farben von Rapid. Und überhaupt, ich finde es, die Straßenbahnen und U-Bahnen haben irgendwie, glaube ich, insgesamt eine besondere Bedeutung in Wien irgendwie. Also,
Wieso?
ich weiß nicht, auch als wir zum Friedhof gefahren sind, ich habe gehört, dass zum Beispiel in Wien, wenn jemand gestorben ist, dann sagt man auch, die Person hat die Linie 71 genommen, weil die Linie 71 zum Zentralfriedhof fährt. So. Also, das finde ich schon cool, wenn Straßenbahnen und Züge irgendwie so eine kulturelle Bedeutung in einer Stadt haben, dass sie so in die Redensart eingehen. Und dann eben, dass praktisch so eine U-Bahn hinter dem Verein steht. Morgen dürfen wir auch noch mit dieser Linie 49 dann fahren zum Stadion. Das wird auch noch ein Highlight. Und ja, allein als wir in Wien angekommen sind, einer der ersten Dinge, die mir aufgefallen sind, wie cool die Haltestellenschilder sind, weil die irgendwie so einen ganz alten Stil haben und auch verschiedene Formen für die verschiedenen Verkehrsmittel. Also das finde ich extrem cool. Und das ist eben eine dieser Geschichten, die ich dort heute im Stadion erfahren habe. Es gab auch eine Jubelkabine, in die man reingehen konnte, um praktisch Torjubel so zu üben. Das war auch ziemlich cool. Oder dieser Mythos der Rapid-Viertelstunde, also dass immer irgendwie in der letzten Viertelstunde bei Rapid Wien nochmal richtig was passiert und irgendwie Tore fallen oder aufgeholt wird. Aber wie gesagt, alle möglichen Kapitel der Vereinsgeschichte, auch die Skurrilität irgendwie, dass Rapid Wien ja deutscher Meister war, eben in der Zeit des Nationalsozialismus, in der Österreich angeschlossen war. Und es gibt dort beispielsweise also man muss sich vorstellen, das Museum ist auf relativ kleiner Fläche und die ganzen Exponate sind eben dort untergebracht, indem man praktisch so Türen öffnet und die Dinger rauszieht. Und es gibt eben auch eine Schublade sozusagen, wo so eine Art Hängeregister wo die Zeit des Vereins im Nationalsozialismus dokumentiert war. Also Opfer im Verein, Täter im Verein, Anpassungen, Kollaborationen etc. Und diese Schublade zum Beispiel konnte man nicht schließen. Also wenn man die Schublade versucht hat zu schließen, das ging nicht. Die hat praktisch vorher gestoppt. Praktisch symbolisch dafür, dass es dort keinen Schlussstrich geben kann, dieser Aufarbeitung. So. Also relativ viel über die Vereinsgeschichte doch gelernt heute.
Ja, das waren gleich mehrfache Premieren quasi. Es war unsere erste Stadionführung in Österreich.
Ja.
Es war unsere erste Stadionführung, wo für das bevorstehende Spiel schon alles vorbereitet war und wir trotzdem einen Blick in die Kabine werfen durften. Auch das hat man. Doch, das hattest du sogar schon mal
Echt?
beim SSV Strümpp gegen Fortuna
Richtig.
Düsseldorf. Da bist du sogar beim SSV Strümpp noch in die Kabine und
Richtig.
hast bei denen auf der Toilette geschissen.
Ja, da habe ich alles vollgeschissen, kurz vorm Spiel. Ja. Ja, und dann habe ich hinter der Trainerbank gelauert und bin da halb ausgerastet. Das war, ja, Strümpf war ein spezieller Ausflug. Naja. Aber das habe ich diesmal
Holzhacken,
nicht. Ja.
Holzhacken.
Das habe ich diesmal nicht gemacht. Weder noch in Wien.
Ja. Aber da erinnerst du dich auch noch dran.
Ja, klar, ja? Erinnere ich mich dran. Du hast mir verkauft, das sei der Universumscup. Weil du erwartet hast, dass Düsseldorf diesmal mal was gewinnt gegen einen Kreisligisten.
Ja, ja, das war schön.
Ja.
Das war echt schön.
Das war schon cool.
Ja.
Ja, ja, und ja, also es war tatsächlich schon alles vorbereitet auch. Man hat eben, wir waren auch auf der Westkurve, die nicht im Westen ist, was ich extrem triggernd finde. Aber auch dahinter gibt es ja eine Geschichte. Aber jedenfalls, wir waren auf dieser Westkurve und wo wir auch morgen versuchen werden, zumindest zu stehen. Und da waren auch schon praktisch die Anweisungen für die Choreo so zu sehen. Das war auch ganz spannend.
Hm.
Und auch überhaupt, Rapid Wien ist ja so ein bisschen bekannt für sehr, sehr imposante Choreografien. Was ja auch schon so ein bisschen man daran erkennt, dass die Westkurve hat keine Mundlöcher zum Beispiel, weil dann eben diese Choreografien ja noch imposanter sind irgendwie.
Ja, und die in dem Maß, wie sie durchführen, auch zum Teil dann gar nicht funktionieren würden, wenn es so diese klassische Mundlochsituation gäbe. Ja. Zeigt natürlich auch, welchen Stellenwert die Fans auch einen gewissen Umfang dann für den Verein irgendwo auch haben, finde ich eine schöne Form von Wertschätzung, auch wenn ich nicht weiß, inwieweit dort historisch auch wirklich hart für gekämpft werden müsste. Müsste man den Alex morgen nochmal interviewen vielleicht. Wäre sowieso eigentlich spannend, dass du dir überlegst, ob du nochmal, wenn du hier runterfährst, nochmal eine Folge rund um Rapid aufnimmst.
Ja, wir sind ja im Februar nochmal da.
Ja. Das wäre auf jeden Fall unterhaltsam, denke ich.
Ja.
Ansonsten, ich fand das Museum auch sehr gut gemacht. Wir waren ja jetzt schon in einigen Fußballmuseen. Ja. Und ich fand es auch spannend, wenn ich es jetzt mal mit Bilbao vergleiche. Da waren die Pokale, die pompösen Pokale, so, die standen dort so. Und das war in dem Museum jetzt sehr zurückgenommen. Ja, vielleicht auch platzbedingt, das mag sein. Aber es war eher ein Fokus nicht nur auf Erfolge, sondern ausgewogen insgesamt über die Historie des Vereins zu erzählen. Ja, fand ich sehr gelungen.
Auch, dass die praktisch die allererste Vorläufermannschaft so einer Arbeiterverein in so einer Hutfabrik, dass die kein einziges Spiel gewonnen haben in ihrem gesamten Spielbetrieb, so, bis sie sich dann praktisch umbenannt und sich ein neues Logo gegeben haben.
Ja. Aber man legt Wert drauf und das spricht ja auch für sich, wenn ich mag das ja sehr gerne, wenn Werte über Traditionen lange erhalten bleiben einfach. Und man sagt ja, dass sie selbst die Spiele, wo sie dann irgendwie 20-0 zurücklagen, bis zum Schluss Vollgas gegeben haben, cool. So gut es nur auch ging. Dass es halt einfach nicht für mehr gereicht hat, aber dass ihnen das relativ scheißegal war. Und das finde ich schon sehr imposant, da nicht den nicht aufzugeben. Ja. Auch wenn das sicherlich heute eine der schlimmeren Floskeln.
Was?
Insgesamt. Naja, man hört ja auch so oft, wir wollen euch kämpfen sehen und dies und das. Ich glaube, unterm Strich zählt dann doch irgendwann auch mal nur irgendwie Erfolg in einem gewissen Umfang. Dann vielleicht auch völlig scheißegal, in welcher Art und Weise das zustande gekommen ist. Das weiß ich nicht.
Für das Ergebnis. Also ich glaube auch, dass ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Faktor Willen ein bisschen überbewertet wird bei der Beurteilung seines Einflusses auf das Ergebnis. Das ist vielleicht auch so ein bisschen eine Romantisierung, dass man eben daran glauben will, auch irgendwie, dass über Ehrgeiz und Willen irgendwie alles geht, unabhängig von den Rahmenbedingungen und den.
Also dieses, sie haben es einfach mehr gewollt.
Ja. So, ich glaube, das ist die absolute Ausnahme im Fußball, dass Vereine nicht gewinnen wollen, so beim Spiel. Aber ich irgendwie auf eine andere Weise, ich meine, ich habe ja so ein bisschen diese Metapher geprägt auf der Lesereise mal irgendwann, als wir über die Klimakrise gesprochen haben und ich gesagt habe, ja, wir liegen, ich glaube 7-0, habe ich gesagt, hinten in der Nachspielzeit und dass mir diese Mentalität von, ja, ist doch eh egal und ne, es wird doch eh nichts mehr, die geht mir total auf die Nerven. Eben gar nicht so auf den Sport bezogen, sondern so insgesamt dieses pseudonihilistische, resignierende, es ist doch eh alles scheiße so. Mhm. Ja, das geht mir total auf die Nerven. Und deswegen, ganz ehrlich, dann lieber Leute, die bei 20-0 noch bis zum Schluss praktisch alles geben und ja, haben dann wahrscheinlich auch verloren. Aber ich meine, sie haben sich gewehrt. Sie haben alles versucht. So, sie sind nicht. Sie haben nicht verloren, ohne die Möglichkeiten ausgeschöpft zu haben, die sie haben. Und das ist fast wirklich ein Ding der Würde. Und das würde ich auch so ein bisschen auf uns übertragen. Also, vielleicht geht das alles noch nicht gut aus, gerade die Lage, in der wir sind. Aber selbst dann ist es doch irgendwie ein Ding der Würde. Auch des Respekts vor sich selbst ist doch zumindest zu versuchen.
Nicht schon beim Stande von 1:1 sagen, es geht eh in die Hose.
Ja,
ja.
Ja.
Hm. Auch wenn es nicht mehr 1:1 steht.
Nein.
Ja, ja. Das muss ich vielleicht nochmal ergänzend betonen. Ja, das hast du sehr schön gesagt. Was mir noch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, hast du mal geschaut, bei diesen ganzen Exponaten, es waren ja wirklich viele, also wenn du überlegst, es war relativ kleine Fläche, aber du konntest ja so viele Schubladen öffnen und Türchen hier und Türchen dort und in diese Richtung. Und an jedem Exponat stand ja auch immer dran, wer das zur Verfügung gestellt hat. Hast du da so einen Überblick, wer da so aufgefallen ist?
Nee.
Da war unheimlich viel von den Ultras Rapid. Unheimlich viel, ja. Aber bei vielen stand allgemein Ultras Rapid und dann gab es nochmal welche, wo sie dann erzählt haben, das ist der Roland und das ist der Peter und das ist der die gehörten halt auch irgendwie mit zu den Ultras Rapid. Das fand ich schon auch beeindruckend, weil es auch nochmal so eine gewisse Bindung zeigt und so diesen Anspruch, wir wollen unterstützen, auch unsere Geschichte irgendwo so zu zeigen. Das fand ich schon gut. Das hat mir sehr, sehr sehr, sehr gut gefallen. Und es waren halt dadurch auch so Exponate dabei, wo ich sagen würde, wenn man sich jetzt nur so auf Verein konzentriert, ja, ich meine, das Museum an sich hat es ja schon dahingehend gezeigt, dass es quasi im gesamten Raum nochmal 12 so Säulen gab. 11 Säulen von der Jahrhundertelf, also von den Spielern, die dort ausgewählt wurden, dass sie die größten und die Legenden des Vereins sind quasi insgesamt.
Waren 12.
Waren das schon 12? Und es gab dann aber noch eine 13. Säule für den Fan in dem Museum, so, nee, wo die Kutte drin war.
Da war der Fan der 12 und dann in dem Gang waren es 12 und gab es praktisch einen 12. Spieler.
Genau, das war der Steffen Hoffmann, das große Verdienst haben wir gelernt von Lothar Matthäus. Der hat eigentlich, wenn das alles so, es ist ja immer so ein bisschen von unterschiedlichsten Faktoren abhängig, aber ohne Lothar Matthäus wäre er wahrscheinlich nie bei Rapid gelandet. Und jetzt hat er dort im Andachtsraum sein eigenes Kirchenfenster.
Der Andachtsraum war schon auch speziell.
Das ist schon, also, das ist ja jetzt keine der Fußballerkarrieren, wo ganz, ganz viel medial draufgeschaut wird. Aber ich finde, das ist eine super schöne Geschichte.
Ja. Das war echt im Andachtsraum ein Kirchenfenster, also praktisch ein Fenster im Stil von, also es war ein Bild, aber das Bild sah aus, als wäre es ein Fenster, im Stil praktisch eines Kirchenfenster, so mit buntem Glas, in den Rapidfarben und diesem Fußballer dort. Das Einzige, das hat mich total erinnert, als ich auf Klassenfahrt in Barcelona war. Es gibt in Barcelona eine Kirche, also auch eine richtige große Kirche so, die auch in Betrieb ist, wo Messen gehalten werden, wo tatsächlich in eines dieser bunten Fenster, wo du ansonsten eben so religiöse Darstellungen siehst, das Wappen von FC Barcelona drin ist, so in so einer echten Kirche. Bin ich extra hingefahren und habe mir das angeguckt und habe da 2 Stunden bin ich durch die Gegend gelaufen, um das Fenster zu finden, wo dieses Wappen drin ist. Das hat mich total daran erinnert, in diesem Andachtsraum heute.
Moment mal, du hattest doch gar nicht so viel Zeit in Barcelona.
Doch, ich war ja einen Tag früher da.
Ja, aber du hast von diesem Tag hast du in dieser wunderschönen Stadt Barcelona 2 volle Stunden genutzt dafür, ein Fensterglas zu suchen.
Ja.
Okay. Ja, kann man machen. Ich
den ganzen Tag Zeit und ich wollte unbedingt dieses Barcelona-Wappen in diesem Kirchenfenster sehen.
Okay.
Ja.
Manchmal verstehe ich dich nicht so richtig. Ja. Aber du hast es gefunden tatsächlich.
Ja, ich habe es gefunden.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Nein, also das ist mir aufgefallen, dass museumsseitig man gesehen hat, dass die Fanszene und die Verbindung zu den Fans schon irgendwo gewisse Besonderheiten mitbringt, die es nicht unbedingt bei jedem Verein so gibt
Ja.
in der Intensität. Das war zumindest mein Eindruck. Das mag täuschen und auch die werden ihre Auseinandersetzung haben,
Klar.
da bin ich ganz, ganz sicher. Aber
Der Stadionarchitekt, der beim Verein auch war.
ja, Hanapi, ja. Das ist schon sehr, sehr schön. Von daher, ich würde die ganzen Geschichten gar nicht mehr zusammenkriegen. Ich weiß, dass sie
Ja.
mich bei jedem Stichwort würde ich mich sofort dran erinnern
Ja.
und wäre wieder völlig geflasht irgendwie so ein bisschen. Von daher wäre es ja wirklich vielleicht eine Idee, dass du das überlegt, ob du im Februar mit jemandem mal eine Folge aufnimmst, um so ein bisschen mal über Rapid zu plaudern. Es ist tief in der Nacht. Wir müssen beide morgen noch sehr viel tun, bevor wir uns noch das Spiel anschauen und uns dann auf die Socken machen. Von daher würde ich sagen, gehen wir noch ein bisschen schlafen.
Ja.
Dann machen wir das jetzt.